Dog Sounds, Neues aus dem Dogpound.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sounds. Wir sind mal wieder zu viert in die Thomas Nowak Studios gekommen. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass wir mal an einem Montag aufnehmen, der ein Feiertag ist, und wir uns deswegen auch sogar schon mal ausnahmsweise früher als sonst an diesem Tag treffen konnten. Ja, die ersten OTAs oder die OTAs an sich liegen hinter uns. Da wollen wir heute natürlich ein bisschen drüber sprechen, auch über das, was in der letzten Woche noch so an News an uns vorbei und nicht vorbeigegangen ist. Ganz besonders freut es mich, dass ich für diese Runde heute wieder Stefan begrüßen kann. Hallo Stefan.
Moin Moin.
Dann auch dabei ist derjenige, der momentan eigentlich nichts anderes im Kopf hat, außer Trading Cards und wann sie denn bei ihm ankommen. Hallo Arne.
Ja, buenos dias.
Und wer sich das wie immer alles ganz entspannt von der Seite anhört und nebenbei seine Analysen schreibt, ist natürlich Mike. Hallo Mike.
Hallo in die Runde.
Ja, fangen wir vielleicht zum Warmwerden mit einer etwas kleineren News an. Wir hatten ja letzte Woche noch, ich glaube, da waren Arne und ich alleine in den Studios über Gerald McCoy gesprochen und wo er denn nun landen mag. Kurz darauf haben wir dann erfahren, dass er zu den Panthers geht. Stefan, das ist jetzt kein so großer Verlust beziehungsweise eine so große Niederlage, dass er sich nicht für die Browns entschieden hat.
Nein, Niederlage wäre es in dem Sinne gewesen, wenn er sich für die Ravens entschieden hätte, weil er ihm dann zweimal in Division begegnet ist. Aber ansonsten hat er wahrscheinlich für sich in Sachen Geld und der Möglichkeit, Tampa Bay nochmal zu zeigen, wie gut er doch noch ist, für sich die optimale Lösung gefunden. Ich finde es am Ende sogar vielleicht auch ein positives Zeichen, dass die Browns nicht wie in früheren Zeiten irgendwie alles versucht hätten und irgend so ein Bidding War mitgemacht haben, sondern gesagt haben, okay, wenn nicht, dann eben nicht. Wir haben dir gezeigt, was wir dir hier anbieten können und zu welchen Konditionen. Und wenn du meinst, der Faktor, ich will es Tampa Bay nochmal zeigen, ist am Ende der Ausschlaggebende, dann alles klar. Und Baker hat es ja auch in irgendeinem Interview ganz gut gesagt, so nach dem Motto, wer nicht bei uns ist, der interessiert mich nicht immer. Natürlich wünsche ich ihm da unten alles Gute. Ich glaube, dem ist nicht viel zuzufügen.
Nee, das gibt es, glaube ich, auch von Mike und Arnes Seite nicht, von meiner auch nicht. Dann gehen wir einfach gleich weiter zur nächsten News, nämlich die Entlassung von Desmond Harrison. Das hat uns dann alle schon ein bisschen mehr überrascht. Auch innerhalb unserer Gruppe zuerst für so ein bisschen Kontroverse dann doch gesorgt. Er hat ja letztes Jahr zu Beginn der Saison einige Starts gemacht. Arne, wie sehr hat dich das überrascht, vor allem der Zeitpunkt? Und würdest du sagen, das war so eine gute Idee?
Letzteres, ja. Wenn sie nicht auf ihn setzen, können sie ihn rausschmeißen. Sie hatten ja einen Tryout da, den sie dann danach verpflichtet haben. Wenn sie gesagt haben, wir brauchen den Roster-Spot und Mr. Harrison war letztes Jahr einer der absoluten Schwachpunkte in der O-Line. Es wurde dann besser, als er raus war. Hatte vielleicht auch noch zusätzlich andere Faktoren, aber es war auch signifikant für mich zumindest so, dass, ne, er hat gestartet, es war schrecklich. Trainerwechsel ging auch dann damit einher. Er soll ja, und das war ja auch, warum der galt ja eine Weile im Draft-Prozess so als möglicher Day-2-Kandidat, also zweite oder dritte Runde, ist dann wegen diverser Red Flags undrafted zu den Browns gekommen. Da hat man natürlich gesagt, okay, wir versuchen das mal. Wer weiß, hohes Upside für wenig Einsatz. Man hat jetzt immer gehört, soll in den Meetings unaufmerksam gewesen sein, zu spät gekommen sein und so weiter. Und jetzt hat er ja wieder einen Flug verpasst. Vielleicht hatte er schon die allerletzte Chance, weil das wohl offensichtlich vorher schon die Regel war, diese Undiszipliniertheiten. Und als Spieler, wo man von jemandem spricht, der Leistung bringt, also wenn Baker Mayfield mal zu spät kommt, dann wird man sagen, oh ja, dann fangen wir jetzt in Zukunft alle immer 5 Minuten später an. Wenn aber jemand, der sich sportlich disqualifiziert hat in der letzten Saison, solchen Schabernack anfängt, dann hat er natürlich keine Toleranz zu erwarten, dann ist der weg. Und genau das ist passiert und von daher habe ich im Gegensatz zu manch anderen in dieser Runde da überhaupt gar kein Problem mit gehabt. Und ja, dann kriegt jetzt halt der Tryout, der wahrscheinlich gebissen hat, seine Chance und hat jetzt den Spot. Und ja gut, irgendwie anders wird jetzt das Gamble mit Harrison nochmal machen. Vielleicht brauchte er nochmal diesen Schuss von den Browns und es kann woanders klappen. Bei den Browns hat er diese Bereitschaft nicht gezeigt. We'll see.
Ja, Mike, wir beide waren da so ein bisschen im ersten Moment schon überrascht und auch so ein bisschen eher negativ dem verhaftet. Vor allem der Zeitpunkt an sich, den fand ich auch ziemlich ungewöhnlich. So zwischen oder jetzt nach den OTAs, mit Abschluss der OTAs und vor dem eigentlichen Training Camp. Zumal er ja nun kein Spieler war, der absolut außen vor stand und auch keine Chancen gehabt hätte, das Team eventuell doch noch zu verstärken. Also ich persönlich, meine erste Reaktion, und da bin ich auch bei geblieben, war, na, also jetzt unabhängig davon vielleicht, was er sich zu Schulden kommen lassen hat, vielleicht könnte das auch noch etwas sein, was man eventuell im Herbst bereuen könnte. Wie siehst du das jetzt?
Sehe ich ganz genauso. Und auch mit ein paar Tagen, die jetzt vergangen sind seitdem. Desmond Harrison war letztes Jahr Rookie, ne? Da wusste jeder, der kommt aus dem College. Klar, der ist schon relativ alt, der ist jetzt 25, Führung quasi Second-Tier-Player. Aber man wusste im letzten Jahr, als der kam, der ist verdammt roh. Dann hat sich der O-Line-Coach den angenommen und er ist am Ende Starter geworden, weil er zumindest im Training-Camp, in der Preseason richtig gut war. Jeder hat sein Potenzial gesehen. Und dann hat er als Rookie 8 Spiele auf Left-Tackle gespielt gegen mit die besten Edge-Rusher. Und ich habe mir jetzt extra auch nochmal von Pro Football Focus die Bewertungen aufgemacht. Er ist, man hat ja so einen Split jetzt, ne? 8 Spiele hat Harrison gemacht, 8 Spiele Greg Robinson. Greg Robinson ist marginal besser. Wirklich marginal, da reden wir. Beide sind so im Durchschnittsbereich, unterem Durchschnittsbereich. Also, aber das ist auch okay. Die Line hat meiner Meinung nach nicht wegen Desmond Harrison versagt, sondern aus scheme-technischen Themen. Wir sind danach einfach den Ball deutlich schneller losgeworden. Und ich hätte mir gut vorstellen können, dass wenn Harrison jetzt ein richtig gutes Camp spielt, dann hat er einfach ein sehr hohes Talentlevel. Also das Ceiling, über das man häufig spricht, ist bei ihm aus meiner Sicht, wenn er seinen Kopf hinbekommt, richtig hoch. Und deswegen, ich verstehe, dass man aus teamdisziplinarischen Gründen da jetzt keine Verspätungen zulassen will, hat ja Joe Thomas auch nochmal bekräftigt. Aber rein vom sportlichen Wert ist es eine Schwächung aus meiner Sicht. Also ich hätte ihm dieses Jahr, gerade die zweite Saison jetzt nochmal in der NFL, wirklich nochmal einen Sprung zugetraut. Schade, dass man es jetzt nicht macht. Der ging jetzt zu den Arizona Cardinals. Die werden sich drüber freuen, glaube ich, dass man zu dem Zeitpunkt so einen Spieler bekommt. Aus Browns Sicht finde ich es ärgerlich. Es wird keinen Unterschied machen, wenn Robinson überzeugt. Außer, dass er dann noch einen höheren Paycheck bekommt, weil er jetzt im Prinzip der unangefochtene Starter ist. Und das ist, man hat sich so ein bisschen die Konkurrenzsituation verschlechtert. Klar, Harrison ist selber schuld, keine Frage. Aber insgesamt gibt es da bisher nur Verlierer draus, aus meiner Sicht.
Stefan, wie stehst du dazu und zu der Entscheidung, ihn vor die Tür zu setzen?
Es ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja auch damals über Josh Gordon, ich habe damals auch gesagt, ich finde es dann am Ende auch einfach konsequent, dann da so zu reagieren, wie man reagiert hat. Aber das ist natürlich an so einem Punkt immer, beide Seiten zu verbinden. Mike hat ja recht, allein, also in Mikes und deinem Verständnis der Sache steckt ja auch viel drin, aber man sagt, Mensch, warum konnte der nicht eigentlich dann vom Kopf schon so weit sein? Weil der ist doch so ein Talent und jetzt versagt und wir werden dadurch geschwächt. Und ich stehe halt, wie viel nimmst du hin? Weil du sagst, der ist so ein Talent und das Ceiling ist hoch und wir drücken jetzt mal beide Augen zu. Oder du sagst halt, wir hätten uns das auch lieber so vorgestellt und wir wissen, dass eventuell bei einem anderen Verein oder bei einer anderen Franchise wie jetzt Arizona klappen könnte mit ihm, aber du lässt dir nicht um den Kopf rumtanzen. Und ich glaube, aus unserer Fansicht spricht dann eher immer raus, dass man sagt, Mann, das wäre so gut gewesen, wenn er einfach den Kopf ein bisschen weniger Pfeile im Kopf gehabt hätte, weil der Talent ist zu groß. Aber ich glaube, am langen Ende müssen so Leute wie John Dorsey und Trey Kitchens dann halt im Sinne der Gesamtatmosphäre da im Team einfach so entscheiden, wie sie entschieden haben. Und dann muss der im Zweifelsfall halt auch mal eine sportliche Schwächung hinnehmen, weil du kannst ja halt irgendwie, finde ich, nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die aus der Reihe tanzen, leisten, bevor dir das ganze Roster auf der Nase umtanzt. Ist halt bitter, aber ist auch nicht die erste Situation oder Personalie, die so entschieden ist. Ich fand es auch vom Talent her total schade. Aber von dem, was vorgefallen ist, wenn es denn so gewesen ist, finde ich es konsequent.
Ja, aber das vom Talent her, es wird immer gesagt, dass der so viel Talent hat. Also, das fällt einem immer schwer. Ich finde, O-Line finde ich immer so zu beurteilen fast das Allerschwierigste, ne? Weil das diese Nuancen da einem nicht so sind. Aber wenn man jetzt auch so Leute, die sich damit auskennt, die das auch gespielt haben und so gesehen haben, die sagen ja alle, das Riesentalent hat er im physischen Bereich. katastrophal ist seine Technik. Daran kannst du arbeiten, aber damit kannst du arbeiten, wenn du gewillt bist und reinhaust und annimmst, was Trainer dir sagen. Und genau da hat er ja dich mitgezogen. Und ja, was willst du denn dann machen? Also für mich gibt es da weiter dann, ja klar, physisches Talent ist das eine, aber wenn du einfach technisch schwach bist und dann nicht den Ehrgeiz hast, daran ernsthaft zu arbeiten. Und ich meine, er war jetzt ein Jahr da, ist ja nicht so, der ist als Tryout gekommen und du kommst irgendwie, hast eine Woche eine Chance und kommst davon noch dreimal zu spät. Ja, dann bist du eh weg. Aber wenn die nach einem Jahr das Gefühl haben, wir erreichen den auch nicht. Und jetzt haben wir sogar einen neuen O-Line-Coach da gehabt und offensichtlich erreicht der ihn auch nicht. Und er fängt wieder an, zu spät zu kommen und zieht immer noch nicht in die Meetings mit und nimmt sie. Dann, ja, dann tut es mir leid. Also dann verstehe ich auch nicht. Ja, Talent. Dann hat er halt auch ein Talent dafür, ein besonderes, ja, sich und anderen das Leben unnötig schwer zu machen und dann war es das eben. Und Greg Robinson ist ja
der
jetzt...
Der Zeitpunkt nochmal.
Ja, aber der Zeitpunkt, ja. Das war jetzt ja einfach nur, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, auch bei den OTAs offensichtlich, wie man gehört hat, ja, in den Meetings mies und dann auch noch wieder den Flug verpasst und nicht erschienen und dann hat man einfach gesagt, so, jetzt Zeitpunkt, ja, sollen wir jetzt noch 3 Wochen warten oder was? Jetzt hat er schon wieder so einen Bock geschossen. Wir handeln einfach jetzt.
Ne? Aber das schon wieder, gut, das ist jetzt aus der Distanz schwer nachzuvollziehen, aber ja. Wir reden jetzt darüber, dass es jetzt die ersten organisierten Teamaktivitäten gibt, das ist wirklich noch auf einem, ja, das sagen ja ganz viele, Odell war ja auch nicht da, weil er gesagt hat, ne, was machst du da in diesem ersten Bereich, das ist vor allem für junge Spieler noch hilfreich, da sagt man jetzt auch nicht, die machen in den OTAs keine Quantensprünge, das ist nicht das große Technikcamp und whatever, ne, keine Pads on, das passiert, das ist wirklich der große Sprung eines Spielers passiert dann im Training Camp. Und deswegen verstehe ich es halt nicht, dass man da ihm jetzt nochmal ein Ding vom Buch schießt, von mir aus eine heftige Geldstrafe gibt und sagt, hier Junge, wirklich, deswegen, ich war nicht live dabei, deswegen schwierig zu bewerten. Ich hätte mir halt eher gewünscht, dass man sagt, man gibt ihm jetzt nochmal richtig ein Ding mit, sagt, komm, Paycheck für die ersten 3 Spiele kannst du knicken und jetzt letzte Verwarnung, sonst bist du raus. Das hätte ich mir halt eher gewünscht als so eine, ja, gefühlt auch ein bisschen eine Inszenierung, wo man dann sagt, ja, ihr bösen Spieler, ne, die jetzt jung sind, ihr dürft nichts machen. Ach, übrigens, das gilt jetzt nicht, also ich will jetzt nicht böse sein, aber es gilt nicht für Odell und Baker, die können so ein bisschen auch in Sachen Twitter und so Medien machen, was sie wollen. Ich finde halt, das wird schwierig im Team und im Kader hier eine Balance zu finden zwischen deinen natürlichen Ausreisern, weil sie ja einen gewissen Status einfach auch haben. Ne? Da rede ich nicht nur über Odell, also da hast du auch mit Kareem Hunt nochmal so jemanden, wo es auch ganz schwierig ist zu balancieren. Und das hast du jetzt quasi ein Exempel statuiert an Desmond Harrison, wo man sagt, klar, Flug verpasst, ist richtig beschissen, ist unprofessionell, darf nicht passieren. Aber du hast dir jetzt auch so ein bisschen die Linie vorgesetzt. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn der erste gestandene Spieler, falls das vorkommen sollte, was man dann macht. Dann müsste man eigentlich auch so konsequent sein und einen Kareem Hunt oder wen auch immer dann eben auch sofort vor die Tür setzen.
Ja, aber es gibt ja vielleicht auch sowas wie persönliche Zielvorgaben für einzelne Spieler. Und ich könnte mir sehr gut bei seiner Vorgeschichte vorstellen, dass zum Beispiel ihm das, was Joe Thomas ja auch gesagt hat, das Wichtigste, be on time. Erstmal. Ja, da muss ich schon mal anfangen. Dass man ihm auch einfach gesagt hat, pass mal auf, das letzte Jahr war jetzt für dich jetzt sehr schwierig, du hast ja die Böcke geschossen. Junge, reiß dich jetzt zusammen. Fang doch zum Beispiel einfach mal damit an, zuzuhören, wenn der Trainer mit dir spricht. Versuch das umzusetzen, was er dir sagt. Sei zu jedem Meeting da. Sei am besten 5 Minuten vorher da und so weiter. Und jetzt war es mandatory. Weil da war ja dann auch oder da. Also deswegen, das Thema hatten wir nun auch zur Genüge. Aber, und was macht er? Ist wieder nicht da. Und dann wird man vielleicht in so einem Fall auch mal sagen, pass mal auf, wenn es mit dem Grundsätzlichen, ja, mit der untersten Linie, die wir dir hier gezogen haben, schon nicht klappt, dann geht das einfach nicht. Ja. Jemand wie Odell hat ja nicht als grundsätzlichste unterste Linie wenigstens mal pünktlich zum Training zu kommen. Also der hat nun mal 5 Pro Bowl-Saisons hingelegt, das meine ich eben. Das ist natürlich, und das finde ich auch nicht unfair. Ja? Der hat sich nun mal schon mal ganz anders bewiesen. Während so einer, der überhaupt irgendwie um den Roster-Spot kämpft, und das meine ich, das war ja die Tage davor schon irgendwie auch so, dass von denen, die da im Trainingscamp sind, die gesagt haben, also sportlich, Desmond Harrison ist einer, der kämpft hier ums absolute Überleben. Das ist, ne, fraglich gesehen wurde, ob der überhaupt eine Chance auf 53er Roster in diesem Jahr hat in der Konstellation. Zumal sie ja auch in einer Undrafted Free Agency da viel eingesammelt haben, in der 6. Runde noch einen wie Drew Forbes eingesammelt haben. Ne? Und wenn so jemand, der ums Überleben kämpft, gerade dann bin ich doch noch viel mehr daran interessiert zu sagen, alles klar, ich muss hier 110% in allen Sachen geben. Und dazu war er offensichtlich nicht bereit. Und dann habe ich dann irgendwie auch ja kein Mitleid. Er ist jetzt auch weich gefallen. Er kriegt irgendwie sofort seine nächste Chance. Aber ich finde es wirklich überhaupt nicht schade dann für die Browns, weil ich, weil wir den einen möglichen Backup-Tackle zu verlieren, ja, halte ich jetzt auch sportlich nicht für die große Schwächung.
Ja, das ist, der Punkt, den du sagst, ist ja auch einer, wir haben ja, Mike hat ja zu Recht gesagt, ist aus der Entfernung auch schwierig zu beurteilen, finde ich genauso. Und das hat sich jetzt ein bisschen natürlich auch medial durch die Beatwriter so hochgeschaukelt, dass jeder noch eine Verfehlung mehr wusste als der andere. Und dann am Ende waren ganz viele Verfehlungen, die irgendwie angeblich, und man hörte, und eine Quelle, die nicht genannt werden wird. Aber vielleicht war es ja auch einfach so, also mein Kitchens hat ja nach dem Rookie-Minicamp gesagt, er hat selten oder noch nie so eine talentierte O-Line an Rookies und jungen Spielern gesehen, wie jetzt in diesem Rookie-Minicamp. Dann hat sich Campen wahrscheinlich das auch angeguckt, hat sich sortiert, seine Group. Und vielleicht hat auch einfach, bei dem, was du gesagt hast, Mike, einfach bei dem ganzen Talent einfach im letzten Jahr und bis jetzt einfach nicht die Fortschritte in Sachen Technik dazulernen, bereit sein, was für sich Änderungen anzunehmen. Und bei allem, was man hört, ihr seid da mehr im Thema drin, aber es Campen ja eine Lichtjahre-Verbesserung in Sachen O-Line-Coach. Und wenn der dann am Ende vielleicht auch sagt, du, mit dem, was ich jetzt sonst hier rumrennen habe, an Rookies und den ganzen Kuschs und Kollegen dieser Welt und Lamb und so, da sage ich euch ganz ehrlich, in einem Trainer-Meeting hätte der Harrison eine Riesenprobleme, den 53er-Spot überhaupt zu schaffen. Dann hat man sich vielleicht am Ende rein aus sportlichen Gründen getrennt, weil einfach zu dem Talent nicht mehr an Verbesserung dazu kam. Und die anderen Sachen waren halt Beiwerk. Also vielleicht ist es doch einfach ganz nüchtern, das wissen wir ja nicht so richtig.
Ja, aber die Evaluation ist mir wirklich zu früh dafür, dass die O-Line wirklich bisher reine Technik-Tools macht, da noch kein einziger Wash quasi wirklich mit Pads drauf kam. Also der Coach, der das jetzt evaluieren will, ohne dass die Jungs mal wirklich in nahe zumindest echt, also quasi im realistischen Umfeld spielen, das wäre mir sehr, sehr zeitig jetzt. Und gerade noch ein undrafted Free Agent, der wirklich noch null Erfahrung hat, den dann quasi aufgrund seiner technischen Möglichkeiten vorzusetzen gegenüber jemandem, der immerhin schon 8 Spiele in der NFL gemacht hat als Rookie und da jetzt nicht komplett versagt hat. Das muss man auch nochmal sagen. Er hat 8 okay Spiele gemacht mit einem Scheme, das deutlich unfreundlicher war, weil der extrem lang einfach den Passwasher abhalten musste im Vergleich zu Greg Robinson später. Und ich will jetzt nicht kein Riesenplädoyer für Desmond Harrison machen. Das ist, wie gesagt, das ist ein Problemkind, der wird wahrscheinlich auch ewig daran scheitern. Aber ich finde den Zeitpunkt sehr unglücklich. Ich hätte gern einfach noch mit dem Training Camp gesehen. Dann hätte er, glaube ich, sogar Trade Value gehabt. Sei es für einen Late Rounder, hätte ich mir vorstellen können, weil Left Tackle ist wirklich eine rare Position. Das findet man gerade zu dem Zeitpunkt nirgendwo mehr. Kein Wunder, Arizona Cardinals, Nummer 1 auf der Waiverlist, sofort gezogen, ohne zu überlegen. Und das ist für mich auch so ein Indiz, dass ich sage, klar, die Browns haben es jetzt so ein bisschen das Exempel gemacht und danach muss ich, das wollte ich nochmal als weiteren Punkt einwerfen, wenn das jetzt der Standard ist, dann hätte man quasi im letzten Jahr, klar, unter Hugh Jackson damals, Antonio Callaway entlassen müssen, der quasi auch als Problemkind gekommen ist, dann mit Drogen und Waffen im Auto erwischt wurde. Da hätte man nicht so wie Onkel Judas gemacht hat, den Jungen mal ein bisschen auf die Finger klopfen, sondern da hätte man ihn auch sofort vor die Tür setzen müssen. Wenn das so ein bisschen der neue Standard der Browns ist und man sagt, wir wollen volle Disziplin haben.
Bei Callaway haben sie, glaube ich, abgewunken. Ich bin eigentlich ganz, das wird ganz simpel gelaufen sein. Dorsey wird angepisst gewesen sein, von mir, der schon wieder zu spät und ich habe es ihm noch nicht mal gesagt und dann wird er wahrscheinlich, so stelle ich es mir einfach ganz banal vor, dann gehst du zu Campen und sagst, pass mal auf, brauchst du den unbedingt? Und dann sagt Campen genau das, was Stefan eben gesagt hat. Oh, ich habe jetzt hier aber Player X, ich habe hier Kusch, ich habe Lamb, ich habe den mit Finney, den ich nicht aussprechen kann, Trevon Tate, also ne, die haben ja unheimlich viel gut. Und da sagt er, aus den Jungs, da mache ich was Besseres aus. Als so, nö, also auf mich brauchst du da keine Rücksicht nehmen, schmeißen raus. Und unter Umständen bei Callaway, wo eben jeder sagt, boah, das ist ein Megatalent und da würde vielleicht der Positionscoach unter Umständen dann auch was anderes sagen oder hat vielleicht dann auch was anderes gesagt. Ne? Also, und deswegen, vielleicht war es einfach so ganz banal, dass Campen gesagt hat, nö, hier laufen andere rum, die mindestens genauso talentiert sind, die aber wenigstens lernwillig sind, also den kannst du mir hier ruhig entfernen. Ich glaube nicht, dass der über die Köpfe des Trainerteams von Dorsey einfach entfernt wurde.
Ja, also das glaube ich auch nicht, aber mich würde es halt auch nicht überraschen, wenn wir am Ende der Saison gegen Desmond Harrison bei den Cardinals als Starting Left Tackle spielen. Würde mich tatsächlich nicht überraschen.
Das würde vor allem auch Miles Garrett und Olivier Vernon freuen, glaube ich.
Ja, und dann meine ich halt nur, ne, du gibst quasi einen Starting Left Tackle, einen zukünftigen, aus eben so einer Disziplinarrichtung Haus ab, wo du durchaus noch Trade Value gehabt hättest.
Aber sie haben ihn ja nicht deswegen abgegeben. Die haben ja keinen Starting Left Tackle. Sie haben ihn letztes Jahr schon in dem Sinne als Starting Left Tackle begraben. Für jemanden, der auch überall anders gescheitert war. Also Greg Robinson ist ja jetzt auch nicht, dass er der Megastar wird auf Left Tackle. Der muss halt einfach halbwegs solide da klarkommen. Das haben wir auch mal gesagt, das ist das, was man von ihm erwarten kann. Und halbwegs solide ist, kann dann ja schon viel wert sein. Aber es ist ja auch nicht so, dass er von jemandem verdrängt würde, der Superstar war. Wo Greg Robinson vorher war, ist er auch immer gescheitert sportlich. Ne? Und ja, also ich finde es eigentlich fast eine zu unwichtige Personalie, als dass wir uns jetzt da so ewig mit befassen müssen. Weil, ne, wir haben irgendwie den Backup Left Tackle jetzt verloren, wo man auch nicht sagen kann einfach, wer weiß, wenn der irgendwann mal eine Chance gekriegt hätte, er hatte die Chance. Ja.
Ja, also das mit Backup vom Backup sehe ich ehrlich gesagt
immer noch anders.
Ich glaube einfach nicht. Und ich glaube einfach, dass wir uns auch eine Situation geschaffen haben, in der der jetzt die Left-Tackle-Position nach Greg Robinson, der auch ein großes Fragezeichen ist, noch ungewisser geworden ist. Ne? Ich hätte jetzt bei Desmond Harrison noch ein bisschen weitere Entwicklung jetzt in dem weiteren Training Camp, hätte ich jetzt keine Panikschiebe bekommen, wenn wir jetzt mit hier dem Swing-Tackle Lamb oder einem der komplett undrafted Rookies dorthin müssen. Das ist extrem unsicher, auch für Baker aus seiner Blindzeit.
Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um die Person an sich, sondern es geht, glaube ich, also mir persönlich ging es halt auch an dem Tag, als es rauskam, wirklich mehr um die Linie, die dahinter steckt. Ich habe nämlich auch an Callaway gedacht, weil ich so, mein erster Gedanke dann auch war, na, den hätte man denn ja eigentlich auch vor die Tour setzen müssen. Habe ich dann nicht erwähnt, weil ich mir dachte, gut, das war vor einem Jahr, da waren noch andere Coaches da und auch ein John Dorsey kann ja für sich im Laufe der Monate entscheiden, so, ich ziehe die Linie jetzt mal hier härter an und lass sowas halt nicht mehr durchgehen. Ich fand halt wirklich nur den Zeitpunkt ungewöhnlich. Also, weil du bist jetzt so nah am Trainingscamp und gerade wenn du strategisch auch dabei denkst und ich bin halt auch davon überzeugt, genau wie Mike, der hat ein gewisses Potenzial. Und ja, er hat letztes Jahr nicht gut gespielt, aber er ist da gerade frisch in die NFL gekommen. Man hat ihn deswegen auch nachher rausgezogen, eben weil er Rookie war, weil er die Leistung nicht gebracht hat. Aber es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass du absolut in diesem Spieler kein Talent gesehen hast. Und dann behalte ich ihn doch, eben weil ich vielleicht nachher noch für mich was rausziehen kann. Ich habe nämlich auch dran gedacht, vielleicht hätte man ihn noch traden können im Sommer, wer weiß. Und wenn er im Training Camp nachher immer noch nicht mitzieht, ja gut, dann kannst du ihn immer noch vor die Tür setzen und cutten. Ich meine, dafür machst du nachher nochmal Anfang September, kurz vor der Saison, diesen einen Cut auf 53 Leute. Also es geht, wie gesagt, glaube ich, gar nicht so sehr um die Person. Ich glaube, da haben wir uns dann auch ein bisschen zu sehr drauf eingeschossen, sondern ja. Mir geht es halt wirklich eher um die Linie an sich. Und da bin ich nämlich auch genauso gespannt wie Mike, wenn jetzt was Ähnliches passiert, auch beim Spieler, der ein bisschen renommierter ist, ob es da denn auch gleich heißt, ja, der wird jetzt härter sanktioniert, was ja nicht gleich heißen muss, dass er vor die Tür gesetzt wird, weil das hat man ja rausgelesen, bei Harrison ist das wohl schon öfter passiert und man macht sowas ja nicht gleich beim ersten Mal. Aber ob das denn in Relation wieder passt. Und das ist ja sowieso immer etwas mit diesen ganzen Bestrafungen und Sanktionierungen. Das ist ja sowieso immer ganz, ganz schwierig, da irgendwie so ein Händchen zu haben, dass das irgendwie alles in einem Gleichgewicht ist.
Aber dafür müsste es was. Ja. Muss es nicht diese Gesamtmengenlage haben. Wie gesagt, ich glaube, der sportliche Faktor war da mindestens 50%, dass sie auch einfach gesagt haben, wir können doch sportlich vollkommen auf den verzichten. Der hat hier für uns keinen Nährwert. Wir haben jetzt die anderen mal ein paar Tage gesehen, jo. Ne? Wenn das nicht auch ein großer Faktor gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Also da braucht man, ne, was von wegen, ja, disziplinarisch. Und deswegen, das eine war das. Und das hat man bei ihm dann als Grund genommen, was er gesagt hat, wer sportlich so auf der Kippe steht, der darf sich halt nicht mal eine Kleinigkeit erlauben. Und von daher ist das halt immer schwer
übertragbar. Das lässt sich halt schwer durchziehen. Ich glaube, das lässt sich halt schwer durchziehen. Denk auch mal zum Beispiel an Duke Johnson, der jetzt auch mindestens mal sehr launisch in seinen Interviews teils reagiert. Ist auch immer ein Grenzgang. Ne? Also wer weiß, wie der sich jetzt noch in den nächsten Wochen mitgibt. Der ist mit seiner Rolle nicht zufrieden.
Ja, aber hast du von Duke schon
wie
mal
reagierst gehört, du mit dass, so einem Spieler?
Dass der nicht interessiert, was ihm die Trainer sagen und so. Und Duke Johnson ist ein Drittrunden-Pick, der auf dem Platz Leistung gebracht hat und so. Also wie gesagt, der hat doch ein ganz anderes Standing, ne?
Genau, das meine ich aber. Wie geht man dann eben, in Fairness musst du dann jedem Spieler erklären, du hast jeden Standing und darfst dir das erlauben und du bist jetzt ein Star, darfst bis nachts um drei quasi feiern gehen. Du dagegen musst 22 Uhr im Bett liegen. Das ist ganz schwierig, glaube ich, in einem Roster fair durchzuziehen. Und ja, das ist, glaube ich, macht eine Stimmung schon im Roster auch aus, ob man quasi, wie viele Diven man hat, die sich alles erlauben dürfen, weil sie einfach unverzichtbar sind. Und ich finde, wenn man halt diese Differenzierung macht, wird es ganz, ganz schwierig. Man muss eher ein gutes Mittel finden, wo man sagt, na, Leute, ich weiß, der eine ist ein Star, der andere ist hier gerade mal ein Rookie, aber Regeln sind Regeln und die ziehen wir gemeinsam durch. Und da wird eben nicht, wie bei Callaway, nachts um drei auf der Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit und Drogen im Auto gefahren. Und da wird eben auch nicht ein Flug verpasst. Oder und auch Odell hat bitte quasi spätestens nach seinem London-Trip wieder pünktlich da zu sein. So nach dem Motto. Das ist halt, das glaube ich, man macht es sich jetzt ein bisschen schwieriger, weil man hier sehr, sehr konsequent durchgezogen hat. Und jetzt bin ich halt einfach gespannt, oder ich hoffe einfach, dass nichts passiert. Denn sonst kommt man schon in eine schnelle Diskussion, warum der jetzt und warum der andere nicht. Und klar kannst du es immer mit sportlichem Wert erklären, aber das macht auch im Lockerroom was aus. Wenn es dann heißt, na, ach, guck mal hier, der macht schon wieder Kleinigkeiten, ne? Und das juckt die Trainer nicht, weil den brauchen wir ja. Das kann dann schon schwierig fürs Klima werden.
Aber vielleicht haben sie es auch für den Lockerroom gemacht. Denk mal an den letzten Herbst, wie was Baker nach nur einem halbwegs soliden ersten Auftritt von Greg Robinson sofort intern sich so eher ganz stark gemacht hat. Ich will, dass Greg Robinson hier mein Left Tackle ist und nicht Desmond Harrison. Vielleicht war ja auch einfach der Rest der Truppe jetzt angepisst, weil er auch denen dumm gekommen ist oder hast du nicht gesehen? Also ich denke eher, das kann sogar in so eine Richtung gehen. Vielleicht ist da auch mal einer hinmarschiert und hat gesagt, pass mal auf, hier von dem, also da haben wir keinen Bock mehr, der gehört nicht zu uns. Der macht hier eh nur, was er will. Ne? Kann auch sein. Also wir spekulieren ja hier eh nur aus 10.000 Kilometer Entfernung über sowas rum, aber auch das kann ja ein Faktor sein. Also das kennt man ja von seinem eigenen Arbeitsplatz, wo es manchmal irgendwie, wo auch mal Kollegen zu einem kommen und sagen, du, pass mal auf, also hier eigentlich so, aber wir haben ja auch keine Lust mehr, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der immer nur alles blöd findet und, ne? Also auch das, vielleicht war das sogar ein Cleaning für den Locker-Room auf Wunsch des Locker-Rooms. Kann genauso möglich sein. Wie gesagt, wir sind ja völlig im Bereich von Spekulatius hier.
Ja, absolut.
Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es auch dabei. Ich glaube, wir haben das ausgiebig und intensiv diskutiert und unsere Hörerinnen und Hörer können da sich dann, glaube ich, sehr, sehr gut eine eigene Meinung zu bilden, wobei ich davon ausgehe, dass sie die auch sowieso selber schon haben. Schreibt uns gerne dazu, was ihr von der ganzen Aktion gehalten habt und wie ihr das für euch einordnen würdet und was das in Zukunft sowohl sportlich als auch teamintern für Auswirkungen haben könnte. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Diskussion dann trotz allem. Wir haben es jetzt schon häufig erwähnt, die OTAs sind durch seit Ende der Woche oder Ende letzter Woche. Arne, wir haben letzte Woche und ich glaube mit Stefan habe ich auch schon drüber gesprochen. Stefan, ich habe immer wieder den Namen Dontrell Hilliard gelesen und wenn ich jetzt jemanden mir so raussuchen müsste, der für mich eine absolut positive Überraschung war, dann ist es für mich eindeutig Dontrell Hilliard gewesen. Gehen wir vielleicht mal durch nacheinander, Arne. Wer war da für dich so die positive Überraschung, was du so mitbekommen hast?
Oh, der Beckham hat einen einhändigen Catch gemacht, alles andere interessiert mich nicht.
Nächster, bitte.
Ja, also ich glaube schon auch Hilliard, wobei ich da mir auch immer vorstellen kann, dass das auch so ein bisschen gesteuert jetzt kommt, also man sieht, der ist einigermaßen gut, dass auch da das Team manchmal so versucht, jetzt Druck auch auf jemanden wie Duke Johnson aufzubauen, dass auch das Team vielleicht mal, viele vom Beat sind ja auch dicht dran, dass man, oder bei denen immer öfter auch mal fallen lässt, oh, der hat uns sehr beeindruckt, und um auch so einen gewissen Druck auf Mr. Johnson aufzubauen, ja.
Darf ich da Darf ich da kurz reingrätschen? Da habe ich mich noch eine andere Theorie gehabt, weil wo man es auch häufig gelesen hat, ist bei den Browns selbst. Ich habe da nämlich schon überlegt, ob die ihn nicht vielleicht sogar so ein bisschen zum eigenen Trade-Kandidaten aufbauen wollen, dass man den anderen Teams zeigen will, so hier, guckt mal, hier ist ein ganz, ganz toller Spieler. Wollt ihr den nicht vielleicht im Sommer haben? Das könnte auch sein. Unabhängig davon, dass er wahrscheinlich wirklich gute Leistung gebracht hat, aber natürlich kann man das damit so ein bisschen steuern und Werbung machen in eigener
Hand. Genau, die Teams arbeiten damit ja auch. Es kann nämlich in so eine Richtung, also bei ihm geht es jetzt auf gar keinen Fall in die ganz andere Richtung. Du machst es ja auch manchmal bewusst runter, wenn du zum Beispiel so jemanden wie ihn, das kann jetzt nicht mehr klappen, denke ich mir einfach, so wie sie da jetzt vorgehen, wenn du jetzt schon einen siehst und denkst, oh wow, der ist ja nicht schlecht, aber 53er Roster ist vielleicht ein bisschen früh, aber den müssen wir irgendwie aufs Practice Squad kriegen. Das heißt, der muss durch die Waiver erstmal durchgehen. Dann wird ja auch des Öfteren der möglichst überhaupt nicht erwähnt, dann gibt es auch eine klare Order hier, ne? Den nicht sagen, der war gut im Training oder so, ne? Piano, wir müssen den irgendwie unauffällig auf unser Practice Squad schummeln, so kann es in die eine Richtung gehen und genau das, was du sagst, ja, das kann durchaus so sein. Oder eben doch mal ein bisschen Druck auf den arrivierten Spieler, um ihm zu sagen, ja, lieber Duke, also wir lassen uns hier von dir auch irgendwie nicht auf der Nase rumtanzen und erpressen, hau rein, du hast hier Konkurrenz, ne? Das ist alles möglich, aber der Name fiel halt ja überproportional oft dafür, dass er ja eigentlich der vierte Running Back ist, sagen wir mal so, das war schon auffällig, ne? Also irgendwas ja, ist da ja im Busche, dass er entweder wirklich so toll ist oder das auch taktische Gründe hat. Schauen wir mal, aber deswegen, weil auch so viel übrig wird, ist man jetzt natürlich auch gespannt, ne? Und erste Indikatoren werden wir wahrscheinlich so richtige, aber auch dann erst in der Preseason haben. Wenn dann auch wirklich mal ein Gegner auf dem Platz steht. Oder vielleicht auch in den Sessions dann gegen die Colts oder so. Schauen wir mal. Bis dahin, ja, jetzt ist ja eh erstmal. Aber wir sind jetzt ja dicht, also was heißt dicht dran? Jetzt ist erstmal ein paar Wochen Ruhe, aber bald geht es ja in dem Sinne, in Anführungsstrichen, richtig los, wenn dann das richtige Camp anfängt im Juli. Ja, und sonst, die Mega-Überraschung kann man eben gar nicht sagen, ne? Also, was mich sehr gefreut hat, was so ein bisschen für mich bis unter dem Radar lief in allen möglichen anderen Diskussionen, also, oder einfach, also Greedy Williams war gut, aber hat eigentlich, habe ich diese Erwartung auch an ihn, dass man gesagt hat, dass David Njoku zum Beispiel auch so Leader-Qualitäten gezeigt hat. Und der geht jetzt ins dritte Jahr, ist immer noch jünger als zum Beispiel Baker Mayfield. Der ist ja, ich glaube, mit 20 damals gedraftet worden. Da bin ich halt mega gespannt. Tight End ist, glaube ich, auch für so einen ganz Jungen wie Njoku, das ist eben nicht so, nach 6 Wochen weiß man, wie der Hase läuft. Das ist eine schwierig zu lernende Position mit all dem Geblocke, was er dann auch noch machen muss. Also Njoku fiel aber schon mal immer, dass der gut aussah, Leader-Qualitäten gezeigt hat. Also das war für mich auch schon mal so eine ganz signifikante Meldung, weil wenn ich eben sehe, wie wir auf Running Back besetzt sind, wie wir auf Wide Receiver besetzt sind, das kann natürlich auch für so eine absolute Mismatch-Waffe wie Njoku unheimlich, also der kann, das ist für mich ein Kandidat für eine absolute Monster-Saison. Und dass er da ansatzweise jetzt in den ersten OTAs auch offensichtlich auf einem guten Weg ist, das macht mich sehr hoffnungsfroh.
Stefan, hast du irgendwelche Auffälligkeiten?
Ich finde es auffällig, wenn wir jetzt mal personenunabhängig sind und positiv auffällig, dass sie den Worten Taten lassen, was die Special Teams angeht. Also ich habe vom Gefühl her so ein gutes Gefühl und so viel besseres Gefühl, mit welchem Special Teams auftreten. Da bin ich eigentlich auch mit ganz drauf, all dem, wie wird Odell und wie viel Firepower und was auch immer. Ich bin so sehr gespannt auf die Auftritte unserer Special Teams, weil da einfach die meiste Luft nach oben war im Vergleich zur letzten Saison. Und was man so hört und wenn man die OTAs verfolgt, es scheint wirklich zu sein, dass ein zentraler Punkt darauf zu liegen. Die Trainingseinheiten sind nicht irgendwie so nach dem Motto am Ende, wenn alle schon die Schuhe aus haben, machen wir auch noch ein bisschen pseudomäßig Special Teams, sondern die sind zentraler Bestandteil, die Training Sessions sind Special Camp. Du hast junge, hungrige Rookies, die sich darüber beweisen wollen. Du hast Leute geholt wie Darius Taylor oder auch Jermaine Whitehead, die da auch, oder hier Eric Murray, die bewiesen haben, dass sie in Special Teams guten Tribute leisten können. Also wenn wir in dem Bereich, in dieser Phase des Spiels, die ganze Luft, die da nach oben war, noch nach oben auch ausbauen können, dann ist, glaube ich, still, klamm und heimlich diese Unit einfach der größte Gewinner, der uns am meisten nach vorne bringt. Und deswegen finde ich es total gut. Wir reden darüber, auf einmal wird darüber geredet, wer ist unser Kickoff-Returner, wer ist unser Punt-Returner, Hilliard, macht Callaway deine Rolle. Du hast ein gutes Gefühl bei Mike Prefer, wir haben über seine Schwachseite gesprochen, im Menschlichen, diesen einen Vorfall da. Aber insgesamt macht das Ganze einen ganz anderen Eindruck und man bekommt eher so einen Eindruck, denn letztes Jahr war das irgendwie so eine Einheit, wo du gedacht hast, die läuft so am Rande mit, aber unter ferner Liefen und viele haben die Bedeutung da gar nicht für gerafft oder der Coach auch nicht die Bedeutung hingekriegt. Und da das über die letzten Wochen jetzt auch über die OTAs immer wieder ein Thema war, auch bei Segura und im CBD und wie auch immer, bin ich da echt positiv gestimmt, dass sie das wirklich durchziehen, so wie sie groß angekündigt haben. Und das finde ich einfach gut und richtig.
Mike, du hast jetzt das letzte Wort dazu.
Was mir positiv aufgefallen ist, es gab ja einen ganz tollen Artikel von Jake Burns, der da nochmal wirklich Insights gegeben hat. Eins fand ich bemerkenswert, auch als allgemeine Beobachtung, dass die Defense bisher dominiert in den jeweiligen Units. Das finde ich bemerkenswert, weil einfach die Offense ja also traumhaft besetzt ist. Das haben wir ja schon ganz häufig gesagt. Na, das wird für jede Defense schwierig zu verteidigen. Und unsere Defense scheint jetzt zumindest mal in den ersten Trainingseinheiten da sogar tonangebend zu sein. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Unsere Defense hat sehr viel Qualität, allein schon in der Defensive Line. Und man sieht jetzt, Greedy Williams scheint eine Top-Pick gewesen zu sein in dem Thema. Und die Jungen passen eben auch gut rein. Ne? Und das hat mich sehr gefreut, weil ich damit wirklich nicht unbedingt gerechnet hatte. Ich hatte eher damit gerechnet, dass es hier mal ein kleines Touchdown-Festival in den ersten Wochen gibt, wo sich eine Defense mit einigen Neuzugängen auch noch mal ein bisschen finden muss. Aber die scheinen bisher sehr gut zu performen. Das freut mich und ist ein ganz wichtiges Element. Ne? Man sagt nicht umsonst, Defense wins Championships. Das ist cool. Ich hätte jetzt auch Greedy Williams noch mal als Person mit rausgegriffen. Und wen ich dann aber auch noch mal sehe, und das kann durchaus auch in Sachen Roster-Building wichtig werden, ist tatsächlich auch so ein Jermaine Whitehead, der mittlerweile im Slot eine scheinbar sehr prominente Rolle dazu bekommen scheint. Vor Leuten wie eben auch TJ Carey, der übertrieben teuer ist für diese Rolle. Also da bin ich gespannt. Das sind so ein paar Entwicklungen, die sich im Training Camp ja, beweisen müssen natürlich, die dann aber einen echten Impact auf das weitere Roster-Building und auch die ja, auf das Salary Cap haben wird, was man noch zur Verfügung hat. Weil das, wir haben ja schon gesagt, wir müssen uns zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren von ein paar Hochverdienern auch trennen. Auch ein Christian Kirksey wird dazu gehören. Und das ist schön zu sehen, dass Mac Wilson einen richtig guten Start hat, dass Taki Taki auch gut reinkommt. Und ja, ein paar interessante Entwicklungen, über die werden wir noch weitersprechen. Auch zum Beispiel, dass Jalen Ivory scheinbar kein Linebacker sein soll, sondern wirklich für den Edge vorgesehen ist. Das fand ich auch eine interessante Entwicklung. Also momentan natürlich noch viel Glaskugel und erste Eindrücke zusammensammeln, aber ich glaube, wir werden im Training Camp viele Themen haben, über die wir schauen. Und bisher gefällt mir der erste Eindruck, zumindest auf defensiver Seite, sehr gut.
Du hast es gerade gesagt, wir haben jetzt ein paar Wochen, wenn man so möchte, Leerlauf, bevor es dann mit dem Trainingscamp wirklich losgeht. Es gibt einerseits was Erfreuliches für Arne, nämlich wir werden im Laufe der nächsten Wochen bis zum Trainingscamp dann eine Sonderfolge zu Trading Cards machen.
Ja, wenn endlich mal meine ganzen Päckchen ankommen, ne?
Genau, das
müsste. Ich muss da natürlich auch ein bisschen was zu vorbereiten, auch auf der Seite dann, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. So eine Sache wie Trading Cards ist ja auch schwierig, die dann gegebenenfalls nur zu besprechen. Da muss man halt auch mal gucken können. Und ja, ich habe es ja im Vorlauf schon erwähnt. Jetzt langsam dürfte die Post mal reinkommen meiner diversen Sendungen aus dem fernen Amerika, die ich hier noch so erwarte. Eine war irgendwann schon mal angekommen, das war aber eher nicht Browns-spezifisch, aber die ganzen Browns-spezifischen Sachen, wie unter anderem das Paket, wo sämtliche Quarterbacks seit 1999 drin sind, da warte ich ja mittlerweile händeringend darauf. Und natürlich auf meine super Greedy-Karte.
Für die, die sich da intensiver nachher auch mit auseinandersetzen möchten, hat Arne einen Twitter-Account angelegt, wirkt so ein bisschen wie ein Franchise-Ableger unserer eigentlichen Seite. Der ist nämlich brownscards.de. Könnt ihr bei Twitter gerne folgen. Da wird Arne dann sich in den nächsten Wochen, sobald er die Post bekommt, auch intensiver mit auseinandersetzen und euch einen kleinen Einblick geben. in das, was er da sich so zusammengesammelt hat und weiter zusammensammeln wird. Dann haben wir noch eine zweite Sache, nämlich Mike hat sich auch was für die Sommerpause überlegt und wird uns, aber auch natürlich euch da draußen in schriftlicher Form auf unserer Webseite brownsfans.de ein wenig einführen in das, was wir im Herbst zu erwarten haben. Mike, sag da mal zwei, drei Worte zu.
Ja, ich dachte mir, ich mache noch einen kleinen Taktiküberblick. Das beginnt quasi jetzt in Teil 1, habe ich wirklich mal geschaut. Warum hat die Offense, also ich habe jetzt mit der Passing-Offense begonnen, warum hat das da nicht funktioniert unter Haley und Hugh Jackson und was macht Freddie Kitchens besser? Und schaut da tatsächlich ein bisschen genauer rein auf die Personnel-Formations, auf die Play-Designs und schau eben auf die Nuancen, die es am Ende ausgemacht haben, dass ja Freddie einfach deutlich erfolgreicher ist, dass die Browns-Offense viel mehr Spaß macht. Und das werde ich jetzt so ein bisschen durchführen. Auch für die weiteren Teile beschäftige ich mich gerade ein bisschen auch mit der Rushing-Offense und gehe dann Stück für Stück über auch in den Defensivbereich und gebe einfach immer mal ja, so einen kleinen Taktiküberblick, was machen die Browns schematisch und taktisch und was können wir auch von den Neuzugängen erwarten, also von Todd Monken, von Steve Wilks, all den neuen Leuten auch im Coaching-Staff, was wird das verändern bei den Browns? Und da will ich immer mal einen kleinen Einblick geben. Alles natürlich unter ohne Gewehr sozusagen, ne? Also auch aus meiner semi-amateurhaften Brille das Ganze mal betrachtet. Aber ich denke, das hilft den Fans ein bisschen zu verstehen, was die Browns entwickeln wollen.
Das wird dann, also Teil 1 ist schon zu finden auf unserer Webseite brownsfans.de. Ich weiß nicht, wie viele Teile hast du geplant? Weißt du das selbst schon so ungefähr?
Vermutlich zwischen, also zu circa 5 Teile werden es sein. Der erste ist online tatsächlich und am zweiten arbeite ich gerade.
Gut, der wird dann in den nächsten Tagen auch erscheinen. Sonst gibt es von eurer Seite noch irgendwas? Ich habe meinen Zettel jetzt abgearbeitet. Ich höre keinen Widerstand. Dann bedanke ich mich bei euch dreien. Es war schön, mal wieder zu viert mit euch zusammen zu sein. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen, dass ihr die, ich glaube, jetzt so ungefähr 3/4 Stunde auch in dieser Woche mit uns verbracht habt. Wie gesagt, folgt uns bei Twitter, brownsfans.de, brownscards.de jetzt neu. Schaut auf der Webseite vorbei, was Mike da so fabriziert auf brownsfans.de. Gebt uns gerne Rückmeldungen, wenn es was zu Desmond Harrison noch ist und dem Umgang oder vielleicht auch die allgemeinen Lob, Kritik und sonstige Würdigungen habt. Schreibt uns an den Twitter-Account oder auch gerne eine E-Mail an touchdown@brownsfans.de. Sonst sind wir raus für diese Woche. Bis dahin, go Browns!